RBB 888, die Experten mit Ingo Hoppe.
Und ich hoffe natürlich, Sie sind Fan von RBB 888. Wir reden über das Fansein heute mit einem Profi, mit Dr. Dirk Hofmeister. Er ist Psychologe und unsere Sendung heißt Fan Forever. Extra aus Leipzig bist du gekommen. Vielen Dank dafür.
Hallo, ich freue mich auch.
Der Fan an sich, gibt es den überhaupt?
Schwierig zu sagen. Also wir können uns vielleicht mal so annähern. Fan kommt von Fanatic. Fanatisch, ne? Also da muss es quasi eine gewisse Bindung geben. Und wenn wir davon ausgehen, dann kann man irgendwie von alles Fan sein. Eine starke Bindung zu einer Musikgruppe, zu einem bestimmten Hobby, zu einem Fußballverein. Das macht einen Fan aus und von da aus kann man sich in alle Richtungen bewegen.
Das Fansein an sich. Fan Forever heißt unsere Sendung. Warum schwärmen wir eigentlich? Dr. Dirk Hofmeister weiß das. Er ist Psychologe, extra aus Leipzig gekommen. Und du warst auch mal Fan. Du warst Fußballfan, du warst Pink Floyd-Fan, du hast dich entfannt. Dass das geht, ist auch schon mal interessant. Das besprechen wir aber später intensiver. Erstmal, was gibt uns das Fansein? Warum sind wir Fan?
Es gibt uns ganz viel. Also ich nenne mal so ein paar Begriffe wie zum Beispiel die Zugehörigkeit. Ne? Zugehörigkeit zu einer Gruppe, da sich heimisch fühlen, wie sowas Familiäres zu haben. Wenn man Fans auch fragt, was sie ausmacht, dann gehört das total viel dazu. Ne? Dieses sich zu einer Gruppe zugehörig und damit eben auch von einer anderen Gruppe abgrenzen zu können. Ne? Also das ist quasi etwas, was das Fansein ausmacht. Dann gibt es eine emotionale Bindung, eine Leidenschaft. Ne? So auch eine Bindung, eine Beziehung, die vielleicht so eine partnerschaftliche Beziehung gar nicht hergeben kann, weil man da doch viel zu dicht dran ist. Und wenn man so einen Fußball oder eine Fußballmannschaft anhimmelt, ne, so, da bleibt ja eine gewisse Distanz. Und die ist dann vielleicht auch freier von Enttäuschung, die man zum Beispiel in einer partnerschaftlichen Bindung vermisst. Und dann passiert tatsächlich im Gehirn etwas, was mit Sex, mit Drogen, mit gutem Essen verbunden ist. Ne, so Dopaminräusche, wenn man bei einem Fußballspiel ist, wenn man gewinnt oder wenn man bei einem Lieblingskonzert ist. Das passiert so auf einer Gehirnebene.
Wow, hast du gut beschrieben. Ist es immer gut, wenn wir unserem Idol, egal ob das Idol jetzt, sagen wir, eine Top-Fußballspielerin von Union ist oder irgendein Sänger, ist es immer gut, wenn wir dem nahe kommen? Nee, ne? Muss nicht sein.
Es gibt Vorteile und Nachteile. Ne? Also in der heutigen Zeit, auch gerade mit sozialen Medien, wird ja versucht, auch diese Bindung zu verringern. Und das macht die Stars, die eben vor 20, 30 Jahren komplett unerreichbar waren, macht sie so ein bisschen nahbarer. Trotzdem kommt man nicht so richtig ran, weil, ne, wenn mein Lieblingsstar Madonna ist, dann möchte ich vielleicht doch nicht Madonna früh um 6 begegnen, wenn sie gerade aufsteht, sondern dieses Idolhafte, dieses Idealisierende, das gehört schon zum Fansein dazu. Und deswegen ist auch was Besonderes, weswegen Fußballfans sich zum Beispiel eher einem Verein zuwenden als einzelnen Fußballspielerinnen und Fußballspielern, weil sie von einzelnen Fußballspielern doch eher enttäuscht werden können, weil sie dann zu einem verhassten Verein wechseln. Der Verein, die Liebe zum Verein, die ist sehr resistent gegen Enttäuschung.
Dr. Dirk Hofmeister ist Psychologe und Dirk, du hast schon gesagt, es gehört dazu, ja, Bindung, man kann sich auch entbinden und wir wollen lieber für den Verein schwärmen als für Einzelne, denn die Einzelnen verändern sich. Hier sind es auch noch Vater-Sohn, du bist ja auch mit deinem Sohn heute hier, also da ist viel dabei, ne? So ein Miteinander, so ein Zusatzmiteinander über die Generation ist vermutlich auch nochmal schön.
Ja, wenn man so gerade bei Fußballfans fragt, was ist denn so dein Erweckungserlebnis, dann sagen viele, da bin ich mit meinem Papa oder so, bin ich zum ersten Mal, da war ich irgendwie 8, bin ich in das Stadion und dann ist die Liebe entbrannt, weil wir dann immer wieder dahin gegangen sind. Ne? So, das zeigt zum einen so eine innerfamiliäre Bindung, als dann auch eine Bindung, die quasi mit einem Ritual verbunden ist. Jeden Samstag oder alle 2 Wochen Samstag gehen wir dahin und das ist natürlich etwas, was dann auch zu einer Identität führt. Denn Identität und Ich-Stärkung sind 2 weitere Begriffe, die mit dem Fansein zu tun haben. Ne? Also es gehört zu meiner Identität, dahin zu gehen, das Trikot zu haben. Das zeigt doch mal meine stärkere Bindung.
Wenn du Union-Fan bist, bist du anders als ein Bayern-Fan, oder?
Absolut. Also es gibt bestimmte Vereine, die eben auch sowas vorgeben. Ne? So zum Beispiel der Union-Fan, das Köpenicker, ne? Dieses Arbeiterviertel, genau da zu kommen, dass die Fans das Stadion aufbauen. Mhm. Da gibt es ganz viel geschichtlich, wo ganz viel Bindung herstellt und wo eben zum Beispiel eine Vereinspolitik dann entsteht. Ne? So, also ich kann mir zum Beispiel schwer vorstellen, wenn ich in Leipzig wohne und regelmäßig zu RB ins Stadion gehe, zu RB Leipzig, die quasi so das Gegenkonzept zu Union sind, dass ich da zum Beispiel sowohl RB Leipzig als auch Union Berlin-Fan sein kann, weil sich da so Vereinsphilosophien komplett widersprechen.
Und zum Fansein gehört ja auch, dass ich die anderen irgendwie ein bisschen doof finde. Ich sage jetzt nicht, ich bin Union-Fan und lieb Hertha auch irgendwie. Das machen wir nicht als Fan.
das ist eher ungewöhnlich. Auch das ist super ungewöhnlich, dass Leute in Städten, wo es rivalisierende Fanszenen gibt, wie zum Beispiel Hamburg, St. Pauli, HSV, Union, Hertha BSC, dass es da Menschen gibt, die für beide schwärmen, zumindest für beide gleich schwärmen. Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Wie ist der Bayern-Fan?
Naja, die Bayern-Fans sind, ich habe gerade von RB Leipzig gesprochen, die Bayern-Fans haben durchaus auch ein Traditionsbewusstsein und sagen, wir unterscheiden uns von den eingekauften RB Leipzig-Fans, weil wir tatsächlich eine Tradition haben. Die Bayern-Fans sind natürlich trotzdem auch sehr stolz auf die Erfolge, die sie haben, die sie eben auch häufig gekauft haben. Und es gibt so einen Glücksatlas, der jedes Jahr rauskommt und der schaut sich auch die Glücklichkeit von Fußballfans an. Interessanter Effekt, Fußballfans sind glücklicher als die Allgemeinbevölkerung. Und wer sind die Glücklichsten? Die Glücklichsten sind die Bayern-Fans. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Bayern-Fans ebenso viel zum Jubeln haben.
Mich interessiert, du hast ausdrücklich gesagt, von den Glückshormonen, die Bayern-Fans, wir bleiben mal beim Fußball, ist ja WM-Zeit, die Bayern-Fans haben die meisten Glückshormone, ist ja auch logisch, denn die gewinnen am meisten. Jetzt könnte ich ja sagen, wenn ich Hertha-Fan bin, dass ich irgendwann sage, ja, war ich jetzt lange genug, klappt ja nicht, dann bin ich jetzt mal Bayern-Fan. Aber das passiert nicht, oder?
Nee, weil tatsächlich da meistens eine sehr jahrelange Bindung entstanden ist. Und diese Bindung, und das ist tatsächlich sehr interessant, ist nur bedingt erfolgsabhängig. Ne? Also mein Kind, du hast ja schon erzählt, dass mein Kind mit ist, der war natürlich vor 2 Jahren, als er angefangen hat, sich für Fußball zu interessieren, erstmal Bayern-Fan. Ne? So, jetzt merkt er so, in Leipzig gibt es da wenig Anbindung. Jetzt orientiert er sich so ein bisschen um und schaut. Und da geht es dann gar nicht so sehr darum, nur immer die Erfolge zu feiern, sondern eben die Bindung zu haben, die Bindung zu anderen Leuten, die für denselben Verein sind. Wir haben jetzt darüber gesprochen, die Leidensfähigkeit. Ne? Ja. Also ich möchte gerne dazu sagen, immer nur zu verlieren, das ist nicht gesund. Ne? Da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die sagen, dass Menschen, die in einem Verein, der immer nur Misserfolg hat, ist eine psychische Belastung. Ne? Da gibt es quasi höhere Ausstoß auch von Stresshormonen, von Cortisol. Da gibt es quasi auch Herz-Kreislauf-Gefährdungen. Bis dahin geht das, wenn du in einem Verein, der immer nur verliert.
Wahnsinn. Ne? Ja, das ist also richtige Emotion. Also Mitleid buchstäblich. Dr. Dirk Hofmeister, Psychologe, extra aus Leipzig gekommen. Und es gibt Hooligans, es gibt Schlägereien. Ich habe schon gesagt, ich habe mal einen Film gesehen und da habe ich das erste Mal verstanden, dass die sich da geschlagen haben, also von beiden Seiten gegenüber, beide zufrieden waren, obwohl beide geblutet haben, weil sie eben gesagt haben, ich will ja meine Aggression ablassen und ich kann mich ja nicht mit meinen Kumpels schlagen, also muss ich mich mit dem gegnerischen Verein schlagen, ergibt ja sonst gar keinen Sinn. Fan sein, Aggressionsabbau, auf der dunklen Seite gehört das auch dazu?
Wir wissen, wenn wir so uns so Fans anschauen, es gibt so Fangruppen, die so als die Geselligen, die sich vor allem das aus Gruppenzugehörigkeit machen, welche die Treuen gelten, die eine große Liebe zum Verein. Und dann gibt es so quasi so ein dysfunktionales Fansein, die so als die Aggressiven gelten. Das sind die, die natürlich schon eine Faszination für das gesellschaftliche Phänomen des Fußballs haben, die möglicherweise das gepaart mit einer narzisstischen Kränkung oder einem niedrigen Selbstwertgefühl. Und dann ist natürlich das Erleben nicht nur des Vereins, sondern so quasi eine eigene Ermächtigung durch Gewalt, jemand anders quasi, wie kann man jemand anders noch schädigen, noch stärker als ihn zu schlagen, das eben in diesem Gewaltexzess erleben. Das ist der eine Punkt.
Okay, das war die dunkle Seite, ja,
erzähl weiter. Dann gibt es Untersuchungen bei Menschen, die sehr emotional bei einem Fußballspiel dabei sind und die dann verlieren, vielleicht ein Finale oder sowas. Ne? Da sieht man bei ganz stark leidenschaftlicher Liebe, dass dann im Moment des Verlierens tatsächlich im präfrontalen Kortex was aussetzt und dass es da eine höhere Gewaltbereitschaft gibt. Also da gibt es quasi diese kognitive Verhaltenskontrolle, die setzt aus und da gibt es so quasi wie so was Archaisches, was durchbricht, weswegen diese Menschen eher gewaltbereit sind. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass auch jemand, der erstmal ganz normal ins Stadion geht, überhaupt keine Lust hat, sich zu prügeln, dass der quasi in dieser Frustration dann tatsächlich etwas tut und im besten Fall bleibt es halt dabei, dass er bloß den Schiedsrichter beleidigt, was quasi gesellschaftlich noch akzeptiert ist. Aber und im schlimmsten Fall kann es halt sein, dass es dann auch in einer anderen Form durchbricht. Deswegen ist ja auch dieses mit der Fantrennung, gerade so bei Bundesligaspielen, wird das ja sehr gut gehandhabt, damit eben genauso was in der Niederlage nicht passiert.
Über die dunkle Seite des Fanseins, über Gewalt und Aggressionsabbau haben wir schon gesprochen. Das klappt dann nicht immer aggressionsfrei. Trennen von Fangruppen hast du schon beschrieben. Es gibt verschiedene Fantypen. Darauf bin ich die ganze Zeit gespannt, Dirk. Und ich dachte, du sagst jetzt vielleicht 4 oder 5. Ihr Psychologen sagt, es gibt 100.
Ja und nein. Also es gibt nicht 100 verschiedene Fantypen, sondern es gibt quasi, je nachdem von welcher Forschungsrichtung, ob du zum Beispiel soziologisch drauf schaust oder ob du psychologisch drauf schaust oder ne, ob du quasi von der Entfernung zu dem Objekt drauf schaust, gibt es halt ganz verschiedene Typisierungen. Ne? Es gibt so zum Beispiel, aus dem Soziologischen gibt es diese Ultras, ne? Und dann im Gegensatz dazu die Event-Fans vielleicht oder die Kutten, die ich noch kenne, ne? Die quasi diese Jeansjacken mit den ganzen Aufnähern drauf hatten, da gibt es so eine Typisierung. Ich finde so von der psychologischen Herangehensweise finde ich so die Frage, welches Bedürfnis befriedige ich mit meinem Fansein, das finde ich ganz spannend.
Und da gibt's was war es bei den Kuttenträgern?
Kuttenträgern, da gab es natürlich eine ganz starke Identifikation. Ne? Also die Kuttenträger, die haben die ganzen Aufnäher auf dem Rücken gehabt. Ne? Da war quasi so ganz klar zu sehen für alle, ich gehöre dazu, ich gehöre zu diesem Verein, ich erhöhe mein Ich mit dieser Kutte, wo die ganzen Aufnäher und wo die ganzen, bei dem Spiel bin ich gewesen, da bin ich nach Mailand gefahren, da war ich in Liverpool und so weiter und so fort. Ne? Also das wird da deutlich gemacht. Und nicht nur Zugehörigkeit, sondern gleichzeitig auch eine Abgrenzung zu sehen. Ne? Also ich bin, wenn ich hier Hertha BSC und Hertha und dann Liverpool und so weiter, dann könnt ihr sehen, ich gehöre nicht zu Union, sondern ich bin Hertha.
Hier ist RBB 888, Fan Forever. Warum schwärmen wir? Das besprechen wir in den Experten. Dirk Hofmeister ist Psychologe. Du hast schon gesagt, für vieles gibt es gute Studien. Wir reden ja darüber, weil gerade die Fußball-WM da ist. Ein ganzes Land kann glücklich werden, wenn es kollektiv siegt und es hält dann auch eine Weile an, ein paar Monate.
Ja, da gibt es zum einen gibt es eine ganz verrückte Studie, die hat sich die Bundeskanzlerwahlen angeschaut und da war so das Ergebnis, dass wenn die deutsche Mannschaft, das ist dann 2005, als Gerhard Schröder dann die Neuwahlen angesetzt hat, ist das dann gebrochen. Aber bis 2002 war es so, wenn die deutsche Mannschaft gut performt hat, dann war die Mehrheit der Bevölkerung mit der Bundesregierung so zufrieden, dass der Bundeskanzler wieder gewählt wurde. Und mittlerweile gibt es da auch eine psychologische Entsprechung dafür, weil sich tatsächlich, wenn wir uns anstecken lassen, wenn die Mannschaft, die deutsche Mannschaft gut performt, dann ist insgesamt das Glücklichsein, die Lebensqualität, die Lebenszufriedenheit steigt. Und das hält nicht nur während der WM an, also dieses Glücklichsein, man erinnert sich auch an 2006, wo kurz vor der WM kaum einer Lust auf die WM hatte und wo das Land dann so getragen wurde.
Sommermärchen.
Das zeigt sich auch bei anderen Turnieren und im besten Fall, wenn die Mannschaft weit kommt, dann hält das bis zu 2 Monate nach den Titelkämpfen an, dass so in der Gesamtzufriedenheit der Menschen, dass da ein höherer Wert ist als in Zeiten, wenn keine gut performende Fußballnationalmannschaft ist.
Ich wollte mit dir noch nach Italien blicken. Die sind ja auch total fußballbegeistert. Wenn ich in Italien bin, die sprechen mich dann auf Spieler an. Ich bin jetzt gar nicht fußballaffin, sind immer ganz enttäuscht, wenn ich mit dem Lob gar nichts anfangen kann. Ich erinnere mich noch eine Weile, da haben sie immer Michael Schumacher gesagt, so den kannte ich zumindest. Und das fand ich insofern auch besonders interessant, als er so richtig Deutscher war, Michael Schumacher, ne? Ich fahre mal darüber, kaufe die Marmelade günstig. Und Ferrari, was Uritalienisches, denen hat er zum Sieg geholfen. Die haben den dann, oft mögen die Deutschen ja gar nicht so sehr, die haben den irgendwie einitalienisiert. Ne? Das fand ich in zwei Seiten magisch. Einmal waren sie stolz auf Ferrari, aber sie liebten auch Michael Schumacher, weil der eben Ferrari geliebt hat. Das ist nochmal so eine Doppelpsychologie, fand ich. Wie siehst du das?
Ja, also da gibt es tatsächlich so Hardcore-Formel-1-Fans, die sagen, ich halte auf das Auto, was aus meinem Land kommt und nicht auf den Fahrer. Und was du aber schön beschreibst, ist, dass ich eben genau in so einer Engstirnigkeit, so einer Fan-Engstirnigkeit sich da etwas aufbrechen kann. Ne? So, und der Deutsche, der vorher nicht gemocht wurde, wird jetzt quasi auch zu einer Art Idol, weil er im italienischen Auto für italienische Erfolge sorgt. Und das zeigt doch auch, dass sich da auch was aufbrechen kann und dass man da auch weicher werden kann.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.